Heute zu Gast bei Das Gleiche in Grün, Anne Vogt von Miniloop.
Kinderkleider werden im Schnitt 1 bis 3 Mal genutzt, normalerweise. Das heißt, das erste Mal wird es neu gekauft und dann wird es maximal 2 Mal weitergegeben. Das heißt, wir mit unserem Modell schaffen da 3 bis 4 Mal mehr.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
Herzlich willkommen zum blauen Bock der Podcast-Szene, meine sehr verehrten Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind wieder da mit einer weiteren, heiteren und muckligen Episode von Das Gleiche in Grün. Mein Name ist Timo Lander und mir gegenüber sehe ich wie immer in knapp 50 cm Entfernung auf meinem Bildschirm Moritz Heinz Schenk-Petersen. Ich bin gespannt, ob er diesen Reminiszenzball aufnimmt und heute mal unseren Gast in einem kleinen volksliedartigen Chanson anmoderiert. Wir werden es jetzt erfahren. Moritz, stage is yours.
Lieber Timo, vielleicht merkt man daran, dass ich dann doch deutlich jünger bin als du, dass mir Heinz Schenk nichts sagt. Oder? Naja, ich werde es gleich googeln nebenbei.
Diese Lücke müssen wir auf jeden Fall mal schließen.
Okay. Schön, dich zu sehen.
Schön, dich zu sehen.
So, worüber sprechen wir heute? Wir gehen ja gerne dahin, wo es weh tut. Und jetzt sehe ich schon, wie sich deine Stressfalte um die Augen ein bisschen anspannt. Aber keine Angst, wir sprechen nicht über das CO2-Dashboard von Temu. Wir reden auch nicht über Verkehrspolitik im Jahre 2024. Nein, wir wollen heute über Textilien sprechen. Und deren Lebenszyklus hält ja auch so ziemlich jeden negativen Sustainability-Impact bereit, den man sich so vorstellen kann. Also angefangen beim Anbau der Rohstoffe, dann Arbeitsbedingungen in der Produktion, potenziell Wasserverbrauch, Chemikalieneinsatz, Transportweg, dann werden sie viel zu häufig, viel zu selten getragen. Und über das Ende des Lebenszyklus, da wollen wir jetzt gar nicht weiter nachdenken. Was kann man also tun? Und wir beide haben das ja leicht, denn wir sind ja durch Andreas Löwe vertraglich verpflichtet, 24/7 die das gleiche in grün Podcast-Uniform zu tragen. Für alle anderen ist zumindest eine gute Idee, hochwertig kaufen und so lange nutzen, wie es nur irgendwie geht. Und nun gibt es da aber eine Bevölkerungsgruppe, die uns sehr am Herzen liegt, bei denen dieses so lange nutzen, wie es geht, halt manchmal echt nur 2 Monate dauert. Wir reden von diesen kleinen, wunderbaren Wesen, die uns häufig den Schlaf rauben. Wie nennt man die nochmal, Timo?
Babys.
Kinder, darauf wollte ich hinaus. Genau, Timo und ich haben nämlich in Summe 5, nicht zusammen übrigens. Und es ist schon atemberaubend, wenn man sich mal überlegt, was man mit so diesen kleinen Menschen für einen Klamottendurchsatz hat. Einfach nur, weil die einfach durch die Größen durchschießen und man ständig neue, größere Dinge braucht. Und wir haben heute jemanden eingeladen, nämlich Anne Vogt von Miniloop, die sich dafür eine Lösung ausgedacht hat. Und bevor wir da eintauchen, was diese Lösung denn ist, möchte ich Anne kurz vorstellen. Und zwar mit einem Zitat, das ich irgendwo gefunden habe. Ich glaube, irgendwo bei LinkedIn. Aber ich finde, das fasst schon mal fantastisch so den Werdegang so ein bisschen zusammen. Und Anne hat irgendwo geschrieben, gesagt, ich weiß nicht mehr, unsere Welt braucht nicht noch mehr Business as usual und dein Lebenslauf auch nicht. Und das zeigt der Lebenslauf schön, denn Anne hat angefangen in Leipzig und Berlin Politikwissenschaften studiert, war dann wissenschaftliche Mitarbeiterin, ist nach einer Station bei German Watch dann Klima- und Energieexpertin beim WWF gewesen, dann mehrere Jahre in ähnlichen Funktionen bei Greenpeace und hat dann im Januar 2019 vom NGO-Lager ins Unternehmerinnenlager gewechselt und hat Miniloop gegründet. Liebe Anne, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Sehr gut. Dann verrat uns doch vielleicht zum Start, was die Lösung ist. Also was macht Miniloop?
Ja, was macht Miniloop, um mit dem Babykleider-Berge-Problem umzugehen? Miniloop vermietet die Babykleider und zwar für Babys in den ersten 2 Lebensjahren. Wir machen das so, dass unsere Kunden aus 3 verschiedenen Abo-Boxen auswählen können. Das ist eine kleine Größe, so mit 5 Kleidungsstücken, mittlere Größe 10 und die große hat dann 15 Kleidungsstücke. Wir sagen, das deckt zwischen 20-80% der Grundausstattung ab damit. Also mit der großen kannst du 80% abdecken. Also im Prinzip ist eigentlich ganz einfach, sobald das Baby aus der Größe rausgewachsen ist, dann tauschen wir die Boxen um. Und sie bekommen die nächste Größe zurück zugeschickt und Kunden senden die alte Größe an uns zurück. Wir bereiten das dann alles auf. Ich glaube, darüber reden wir dann noch später und machen die Kleider fit für die nächste Vermietungsrunde. Was bei uns noch speziell ist, wir fokussieren auf besonders hochwertige Materialien aus Naturfasern. Ich glaube, was da allen so in den Sinn kommt, was auch unser Hauptmaterial ist, ist Merino-Wolle. Warum machen wir das? Wir machen das aus vier Gründen. Einmal ist es wirklich so, dass das das Material ist, was aus gesundheitlichen Gründen einfach das Allerbeste ist für Babys. Das ist das, was sie in den ersten Monaten tragen sollten. Das sagt ja jede Hebamme. Dann ist es so, dass es für diese Art von Ware, von Artikeln im Markt eine besonders hohe Nachfrage gibt. Viele wollen das. Viele suchen nach günstigen Lösungen. Und die Wolle ist auch eben besonders funktional und das erlaubt dann auch, dass man halt eben so eine sehr minimalistische Ausstattung hat. Also eben 10 Teile, 15 Teile sind ja jetzt für eine Babykleiderausstattung nicht viel. Da könnt ihr wahrscheinlich auch mitreden, was ihr da normalerweise so in der Schublade hattet. Und was halt eben für uns noch besonders wichtig ist, die Materialien, die wir verwenden, sind besonders langlebig. Und daher sind sie dann auch super geeignet für die Vermietung. Also das macht Miniloop und unsere Kunden können mit diesem Mietmodell ganz viel Geld sparen. Sie können Zeit sparen und gemeinsam, und das ist halt unser Ziel, sparen wir wertvolle Ressourcen und vermeiden halt eben diese Babykleiderberge, über die man sonst stolpert.
Und wie bist du 2019 auf die Idee gekommen, das zu machen? Weil das ist ja ein ordentlicher Richtungsshift von deiner vorherigen Karriere. Hast du den Schmerz kennengelernt und wolltest ihn lösen oder wie ist das gekommen?
Es ist tatsächlich ein bisschen früher gestartet und kam dann halt mit dem Schmerz zusammen, sagen wir es mal so. Also ich bin in meiner letzten Station bei Greenpeace, war ich als Lobbyistin unterwegs, habe sehr viel mit Politikern geredet. In der Schweiz ist es so, dass in Deutschland teilweise auch, aber in der Schweiz spürt man das sehr deutlich, wenn man mit Politikern redet. Sie sind Milizsystem, das heißt, die Leute sind nicht nur Vollzeitpolitiker, sondern sie arbeiten nebenbei auch und sehr, sehr viele haben eigene Unternehmen. Das heißt, wenn man mit ihnen über Wirtschaft redet, dann wissen sie ja immer, wo quasi der Hammer hängt und das ist ja auch voll okay. Aber wenn wir da kamen und mit unseren Greenpeace-Visionen über Kreislaufwirtschaft geredet haben und gesagt haben, hey Leute, da müsst ihr mehr hindenken und nicht nur Recycling, sondern wirklich weiter und so, war da eigentlich immer ziemlich schnell das Gespräch zu Ende, weil sie gesagt haben, hey, mit dir rede ich nicht darüber. Du kannst mir da nichts sagen, du hast keine Ahnung, wie Unternehmertum funktioniert. Und ein Stück weit hat das tatsächlich ein bisschen an mir gekratzt und ich habe mir gedacht so, oh Mann, also irgendwo haben sie ja auch recht, ich habe ja auch keine Ahnung. Und irgendwie ist da halt auch so ein kleiner Samen gepflanzt worden, dass ich mir gedacht habe, hey, irgendwann will ich auch mal wirklich was selber machen und das auch ein Stück weit selber erleben, und wie das ist, so ein Unternehmen zu gründen. Und dann kam es tatsächlich, dass ich schwanger war, das Kind sich auf den Weg machte und ich mich angefangen habe mit, also es war ja klar, irgendwie ich will das Ganze so nachhaltig wie möglich machen. Ich will mein Baby in nachhaltige Klamotten einkleiden und auch das ganze Konsumding soll nicht so ausufern. Und da habe ich einfach gemerkt, wie zeitaufwendig das ist. Also ich meine, ich war ja schon irgendwie Expertin. Ich war vielleicht jetzt nicht Expertin für nachhaltige Textilien, aber ich habe mich seit Jahren in diesem Bereich beschäftigt und trotzdem habe ich so viel Zeit damit verwendet, zu recherchieren nach den richtigen Materialien, wo ich das Zeug herbekomme. Als ich die Preise gesehen habe, habe ich gedacht, das muss ja irgendwie Secondhand gehen. Als das Baby dann irgendwann mal da war und ich dann mit Baby zusammen das alles machen musste, habe ich gemerkt, okay, das ist wirklich für junge Familien oder für junge Mütter, sagen wir mal junge Familien, ist es wirklich ein Riesenaufwand, wenn man nachhaltig, also es ist ja sowieso schon ein Riesenaufwand, so ein kleines Baby großzuziehen oder wenn man auch mehr davon hat. Aber wenn man nachhaltig unterwegs sein will, dann lässt sich das fast schwer vereinbaren. Und da ist halt dann einfach dieser Wunsch entstanden, eine Vereinbarkeitslösung anzubieten für nachhaltigen Konsum letztlich.
Ich würde jetzt noch mal gerne auf das Businessmodell mehr oder weniger eingehen. Gehen wir mal davon aus, ich kriege jetzt noch ein viertes Kind und interessiere mich für den Mini-Prozess. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich melde mich bei euch an. Wie viel habe ich zu zahlen? Gibt es da unterschiedliche Modelle? Also wie läuft dieser Prozess einfach ab für mich jetzt als Interessenten?
Also der läuft so ab, dass du wahrscheinlich auf unsere Webseite kommst und dann siehst du da relativ simpel 3 Abo-Boxen, die du auswählen kannst. Die kleinste kostet 30 Franken im Monat. Also eben, das muss man vielleicht auch noch vorwegschieben, wir sind ein Stand heute Schweizer Unternehmen und sind nur auf dem Schweizer Markt aktiv. Deswegen Preise in Schweizer Franken. Also 30 Franken, das mittlere Paket kostet 75 Franken und das größte, die Maxi-Box, die kostet 95 Franken. Und dann entscheidest du dich für eins, gibst deine Farbpräferenzen an, gibst die Größe an, in der du das brauchst, also brauchst du es von Geburt an oder brauchst du es halt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Du solltest die Größe deines Babys kennen. Und dann kann man noch, das ist vielleicht auch ganz wichtig, je nach Saison Zusatzartikel auswählen. Also das sind einfach so ein bisschen größere Artikel, die nicht jeder braucht, aber wo es auch ganz gut ist, dass man sie auch mieten kann. Wie zum Beispiel so ein Overall für draußen im Winter. Schön Wollvlies, kuschelig, weich. Und das kann man sich dann noch dazu aussuchen. Genau, dann schickst du es ab, hast deine Bestellung abgegeben und dann kommt das zum Zeitpunkt deiner Wahl, also Liefertermin gewählt, kommt das dann bei dir an. Dann kannst du das nutzen, solange es deinem Baby passt. Und wenn du siehst, ah, jetzt aber wirklich, ich glaube, in einer Woche würde ich jetzt losziehen und Kleider kaufen, schreibst uns eine E-Mail und dann bekommt das nächste Set zu dir. Und was wir machen, was wir noch nicht abgebildet haben im Shop, aber was wir halt allen unseren Kunden anbieten, wir sagen, hey, ihr entwickelt euch ja im Laufe der Zeit zum Profi eurer eigenen Kinder. Also ihr wisst am Anfang wahrscheinlich relativ wenig, deswegen seid ihr mega froh, bekommt ihr von uns so ein vorkonfiguriertes Set, aber mit den Kindern entwickelt man ja seine Präferenzen. Und dann sagt man halt, keine Ahnung, ich bräuchte eigentlich noch 2 Bodies mehr, ist das möglich? Also und diese Nachkonfiguration, das machen wir dann momentan ganz easy auf dem E-Mail-Weg möglich. Beraten unsere Kunden auch, die haben auch oft Fragen, was wäre denn da jetzt gut und ich habe das dann das Problem und das Baby ist in der Nacht, hat es irgendwie immer so kalt und also dann haben wir auch einen gewissen Beratungsaspekt drin. Und so hast du hoffentlich immer, quasi wenn dein Baby die Größe braucht, hast du die richtigen Sachen dann halt auch zu Hause und nutzt nur das, was du zu Hause hast.
Du kenne ich den Schmerz auch und wir hatten genau den gleichen Wunsch, wie du ihn gerade geschildert hast, dass das zumindest in großen Teilen vernünftige Sachen sind. Und manche von denen, da geht es ja gar nicht so sehr um Nachhaltigkeit, sondern diesen Wollfilzanzug, von dem du sprachst, ist einfach ein fantastisches Kleidungsstück. Also so ein Kleinkind in so einem Ding, es gibt nichts Besseres. Ich würde das Ding selbst anziehen, wenn es das in größer gäbe. Das hält warm, das kannst du so leicht reinigen, das ist einfach fantastisch. So, aber dann beschäftigst du dich damit. Und dann denkst du aber vielleicht, gut, dann kommt ja vielleicht nochmal ein zweites Kind. Dann wir zumindest haben den ganzen Kram gekauft und haben ihn dann eingelagert und sind die dann aber auch wieder halbwegs vernünftig losgeworden, weil ein Zweitmarkt dafür ist, also zumindest hier, doch schon ganz, ganz substanziell. Also bei mir hättest du quasi noch Überzeugungsarbeit leisten, müssten das dann nicht zu kaufen, sondern zu mieten. Wie ist das denn in der Breite der Kundschaft? Wie nimmst du das wahr? Muss man viel überzeugen oder füllst du genau diese Lücke, nach der viele Menschen gesucht haben?
Also kurz auch schon mal auf das Beispiel, was du jetzt von dir gebracht hast, muss ich hier kurz drauf eingehen. Es gibt definitiv unterschiedliche, also innerhalb unserer Zielgruppe, also der Leute, die auf Nachhaltigkeitsaspekte achten und denen auch Gesundheit für ihre Kinder wichtig ist, ja, das so die sogenannten LOHAs, gibt es einfach noch ganz, ganz unterschiedliche Bedürfnisgruppen. Und ihr wart jetzt vielleicht welche, die sagen, hey, uns stresst das auch nicht, wenn wir jetzt da noch alles, also eben einlagern, ne? Hat Zeitaspekte fürs zweite Kind. Vielleicht habt ihr Glück gehabt, dass es dann halt auch eben genau alles saisonweise dann auch gepasst hat. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Also Glück gehabt. Aber euch stresst auch vielleicht das Abverkaufen nicht. Ich nehme das so wahr, auch aus vielen, vielen Kundenfeedbacks. Es ist ein zeitlicher Faktor, der bei manchen echt eine Rolle spielt, sodass sie es nicht machen. Sich dann diese Sachen aber auch nicht kaufen, weil sie sagen, sorry, ich habe keinen Nerv dafür, ich muss noch nebenbei arbeiten. Und also in der Schweiz ist es halt tatsächlich so, dass man ja viel früher wieder arbeiten geht. Wir haben nicht so lange Elternzeit, also sehr kurze finanzierte Elternzeit. Und da ist der Zeitaspekt, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger, aber ich glaube auch in Deutschland spielt der eine wesentliche Rolle. Hm. Überzeugungsarbeit, auf deine Frage, ja. Ich würde sagen, ich würde es nicht Überzeugungsarbeit nennen, sondern in erster Linie Aufklärung. Ist nochmal ein bisschen was anderes, weil eben genau das, was dir jetzt da gerade geschildert habe, das sind versteckte Zeitkosten, die nicht jedem klar sind beim ersten Kind oder auch selbst beim zweiten ist es den meisten schon klar. Da wissen sie eigentlich ziemlich genau, was auf sie zukommt. Aber beim ersten Kind ist das vielen nicht klar. was sind das für Zeitkosten, die da alles auf mich warten? Die sagen, hey, das wird doch easy. Ich sortiere dann die Sachen in der Nacht, wenn das Baby schläft oder so am Abend. Und dann stelle ich das da bei Facebook rein und eben, keine Ahnung, Vinted und so. Aber wenn, was es heißt, dann übermüdet zu sein, eigentlich irgendwie sich zu freuen auf die eine Stunde Schlaf mehr und dann nicht irgendwie noch im Internet rumzuhängen, das wissen die meisten erst später. Oder eben dieser Punkt, ich kaufe das dann mit fürs zweite Kind. Wir haben ganz oft den Fall, dass Kunden zu uns kommen und sagen, ist asaisonal, passt genau nicht, ist ein Junge, vorher war es ein Mädchen und Farben spielen für mich doch eine Rolle. Also die Sachen, die ich habe, kann ich nicht anziehen. Ja. Und wenn du dann halt auch noch Naturfasern gekauft hast, Merino-Wolle, kann es durchaus auch passieren, dass, wenn das falsch gelagert wird oder nicht mal unbedingt falsch, sondern der Keller vielleicht ein bisschen feucht ist oder was auch immer, dann hast du dir dein Sammelsurium von mehreren hundert Euro versaut. Hm. Das ist nicht mehr nutzbar. Und eben versteckte Kosten sind ein wesentlicher Punkt, auf den wir aufmerksam machen. Das läuft für uns alles eigentlich so unter auf diese Convenience-Aspekte hinweisen, die mit dem Mieten halt einfach dazukommen. Und wo wir tatsächlich auch aufklären müssen, ist über das Material. Ich glaube, in Deutschland ist es tatsächlich schon viel, viel verbreiteter, viel, viel bekannter, wie toll Wolle ist oder Merino-Wolle heute. Heutzutage ist es eigentlich nur noch Merino-Wolle. Und hier merke ich schon, dass wir noch sehr, sehr viel über die ganzen Vorteile halt erstmal sprechen müssen und dass man es dann halt ausprobieren sollte. Wir haben dafür auch was entwickelt, weil wir merken, okay, das sind schon Hemmschwellen, wo du nicht einfach mal jetzt so auf den Kaufen-Button drückst oder auf den Mieten-Button. Wir haben dafür eine Probebox. So kannst du 14 Tage unverbindlich unsere Kleider testen, kannst das Mietmodell testen, kannst dich vor allem, ich habe das Gefühl, es ist vor allem dafür da, dass die Leute sich von der Qualität der Kleider überzeugen können und sehen können, ah, es ist wirklich erstens auch sehr viel besser in der Qualität als das, was ich auf dem Secondhand-Markt angeboten bekomme. Und ja, es funktioniert easy und die ziehen mich da jetzt nicht über den Tisch. So.
Mhm. Ja. Gibt ihr denn auch Auskunft darüber, Merino-Wolle im Vergleich zu, also jetzt nicht, dass man andere Hersteller oder Anbieter da irgendwie reinreitet, aber gibt einige Klamotten, die man so kaufen kann, wo unfassbar viele Chemikalien halt einfach drin sind, wo man jetzt nicht den Tragekomfort des Kindes abfragen kann, weil es auch gar nicht sprechen kann, aber auch Aufklärung darüber, wie viel Chemikalien und wie giftig eigentlich diese billigen Klamotten halt einfach sind. Macht ihr darüber auch noch Aufklärung, also jetzt auch im positiven Sinne, wie wenig dann halt eben bei Merino-Wolle dabei ist?
In unserer Kommunikation spielt das schon eine Rolle, das auf jeden Fall. Insgesamt habe ich aber das Gefühl, dass wir eine Kundschaft ansprechen, die denen das ein Stück weit schon bewusst ist. Vielleicht überschätze ich das auch, ich weiß es nicht genau, aber die eh nach Bioartikeln suchen. Vielleicht genau aus diesem Grund, weil sie sagen, Chemie, ganz Chemie vermeiden kannst du ja nicht. Also ich meine, jedes kleine Stück wird irgendwie chemisch auch behandelt, aber es soll so wenig wie möglich dran sein. Und eben bei unseren Herstellern ist das halt einfach auch sichergestellt mit der Zertifizierung, auf den wir achten, dass die Schwellen da halt wirklich sehr, sehr niedrig sind. Also das ist etwas, worauf unsere Kunden achten. Und sie finden es, glaube ich, auch grundsätzlich gut, dass die Sachen Secondhand sind. Einmal aus Nachhaltigkeitsgründen, aber eben auch dann ist so ein Kleidungsstück ja schon zigmal gewaschen worden und jegliche Rückstände sind dann nicht mehr da. Aber man könnte sicher auch noch mehr genau über diese Aspekte sprechen. Also ja.
Ich habe mit einem Kinderwagenhersteller gesprochen, der hat gesagt, das Beste, was ich machen kann aus Nachhaltigkeitsperspektive und Gesundheitsperspektive, ist, einen Gebrauchten zu kaufen, weil da sind alle Chemikalien rausgedampft über die Jahre. Genau. Mhm, ja. Jetzt hast du schon einen Einblick gegeben, was quasi, hätte es euch da schon gegeben, als meine Kinder klein waren und wäre ich in der Schweiz überzeugt gewesen, was passieren muss, damit ich die Boxen bekomme und damit ich sie nutze. So, und dann gibt es ja aber den Moment, wo mein Kind jetzt durchgewachsen ist durch die Größen. Und wo ich euch das dann in irgendeiner Form zurückgebe. Was passiert denn quasi ab da, wo ich es nicht mehr als Kunde sehe? So, was sind die logistischen Prozesse dahinter? Das Zurücksenden in irgendeiner Form, wieder aufbereiten, fertig machen fürs erneut versenden und so weiter. Was passiert da im Maschinenraum quasi bei Miniloop?
Die Prozesse, ja. Also wir bekommen ein Retourenpaket. Und dann wird das aufgemacht und dann wird das quasi aus dem Kunden, also das ist ja verbucht beim Kunden, dass man sieht, ah, Kunde X hat halt jetzt halt genau diese Kleidungsstücke, das wird dann halt da rausgebucht. Und dann wird es halt quasi bewertet und aufgearbeitet. Und bei uns funktioniert alles mit dem Ziel, dass wir ein Kleidungsstück so aufbereiten und so behandeln, dass es möglichst lange im Loop sein kann und immer wieder reinkommt. Das heißt, unsere Mitarbeiter bewerten den Zustand jedes einzelnen Kleidungsstücks. Das wird auf Flecken und Schäden untersucht. Das wird dann gereinigt. Und neu haben wir tatsächlich da jetzt auch einen Reinigungspartner. Und der kann wirklich sehr, sehr viel bessere Reinigungsergebnisse erzielen, als man das mit so einem normalen Haushaltswaschprogramm machen kann. Das heißt, wir erzielen da sehr, sehr, sehr gute Effekte. Wenn es gereinigt ist und reparierungsbedürftig ist, dann wird das auch gemacht. Es wird repariert. Dann kommt das Finishing. Also die Wiederaufbereitung, das ist was, was uns ganz klar von Secondhand-Plattformen unterscheidet. Also wir entfernen Pilling. Das ist was sehr Wollspezifisches natürlich. Das sind so diese, ihr kennt das, oder? Das sind diese kleinen Knötchen, die sich überall bilden und die dann so ein Kleidungsstück nicht so schön aussehen lassen. Kann man aber relativ einfach entfernen. Und dann wird das Ganze noch mit Dampf behandelt. Das macht das Kleidungsstück schöner. Aber es desinfiziert auch nochmal. Und deswegen ist das auch ein ganz wichtiger Prozess. Und dann wird alles wieder ins Lager einsortiert, damit man es dann auch, wenn man es wieder picken muss, auch findet. Was wir mit Kleidungsstücken machen, die den Qualitätskriterien halt quasi für diesen First Loop nicht mehr entsprechen, die reparieren wir auch und geben sie dann in den Secondhand-Abverkauf. Das ist das, was wir heute machen. Da erzielen wir auch noch sehr, sehr gute Preise. Du hast das vorhin schon erwähnt, Moritz, dass ihr hier eben auch zu guten, guten Konditionen verkaufen könnt. Das können wir tatsächlich auch. Das funktioniert. Was ja auch wieder für die Ware spricht, oder? Es wird einfach gesucht. Die Leute wollen das. Also das ist Stand heute und in Zukunft, wir haben natürlich auch Visionen, wir wollen es ja weiterentwickeln. In Zukunft wollen wir den Loop natürlich noch enger machen, Richtung Closed Loop. Da würde der Artikel dann entweder zurück zum Hersteller gehen, oder zu sonst einem Partner, der das dann halt wieder verwertet und aufwertet. Das sind so die Stationen, die du dir bei uns vorstellen musst. Mhm. Das sind jetzt schon ganz viele Aspekte von so einer Circular Economy und eben noch nicht ganz alle. Also eben Produktion ist eben noch nicht, ist A, nicht bei uns und sie ist auch noch nicht circular. Aber sehr viel, was jetzt halt so klassisch Logistik-Sachen sind, sind heute schon circular bei uns. Und ich sehe da auch jetzt für die Logistikbranche, ich sehe da eine ganz, ganz große Chance, sich zu entwickeln. Also heute ist es ja so, dass es, ich bin keine Logistikexpertin, aber sagen wir mal so, ich stelle mir das so vor, dass es heute noch relativ einfach war. Man hat halt ein Produkt entwickelt und irgendwie musste man es zum Endconsumer bringen. Und neu wird es halt, wenn wir wirklich Circular Economy dann mal irgendwann noch viel stärker leben, als wir das heute tun. Wir sind da ja noch nicht so weit. Dann wird dieser ganze Logistikprozess so viel komplexer und mehrstufiger. Und eben, die Produkte kommen zurück, die müssen repariert werden und wieder in Umlauf gebracht werden. Und da brauchen wir in Zukunft wirklich gute Serviceanbieter, die das halt machen und die halt auch technologische Lösungen entwickeln, um das halt einfach gut zu machen. Genau.
Es ist ein bisschen, als hätte ich dir ein Skript gegeben, was du vorlesen sollst. Das ist so das, was ich ständig sage. Mensch, bewegt euch doch mal. Ja, sehr gut. Du hast eben ein Stichwort genannt, Anne, Haushaltswaschprogramm. Das würde mich interessieren, denn diese Wollkleidung muss man ein bisschen anders pflegen als vielleicht so die Standard-Bodies, T-Shirts, die dann, und das ist sehr am Anfang, ich weiß das noch selbst, sehr unintuitiv oder es fühlte sich nicht richtig an, dass du das nicht kochst, so einmal richtig. So. Nun wissen wir aber auch aus, ja vielleicht anekdotisch, aber wenn du dir anguckst, wie Leute Mietwagen fahren oder mit so Sharing-Cars umgehen oder so, anders als mit ihren eigenen Dingen. Wie ist das bei euch? Muss man da, müsst ihr sehr doll aufpassen, dass die Leute das nicht versehentlich falsch waschen? Weil das hat für euch ja eine super hohe Relevanz, weil ihr wollt ja damit weiterarbeiten können und es wieder im Kreis führen.
Also auch da, was wir machen, ist Aufklärung tatsächlich. Jeder bekommt von uns eine Waschanleitung. Es gibt eine WhatsApp-Channel, der für Waschnachfragen und überhaupt, wie ist jetzt das und das passiert, was muss ich jetzt machen? Also wir nehmen sie da auch wirklich an die Hand, weil wir, also ich und unsere Mitarbeiter, wir wissen ja ganz genau, wie es war. Oder wir waren ja auch alle in dieser Situation, dass man da eben mit dem Baby dastand und dann auf einmal diese Wolle waschen sollte und man kannte es halt einfach nicht. Und also wir nehmen unsere Kunden an die Hand, zeigen ihnen, wie es geht und in den meisten Fällen sind diese Berührungsängste mit dem Waschen relativ schnell beigelegt. Also die Leute kommen da sehr schnell rein. Weiß nicht, wie es bei dir war, Moos.
Meine Frau hört in der Regel zu, die weiß, dass ich mich, seitdem die Kindersachen gewaschen werden müssen, also seit einigen Jahren, da so ein bisschen raushalte.
Ja, dafür haben wir keine Lösung. Wir machen keine Eheberatung.
Das ist eher aus Sicherheitsgründen tatsächlich.
Genau. Es ist so, dass wir unseren Kunden die Angst nehmen, indem wir, also unsere größte Herausforderung, dass die Kunden Angst haben, nicht bei uns zu mieten, weil sie Angst haben, dass sie was versauen. Mhm. Dass wirklich beschädigte Kleidungsstücke oder das Kleidungsstück können, ist in einem statistischen Bereich, den wir zum Glück vernachlässigen können. Ist okay, kann man einpreisen, ist alles okay. Aber viel schlimmer ist eigentlich, wenn die Kunden nicht anfangen zu mieten, weil sie denken, oh mein Gott, dann muss ich ja für alles bezahlen, wenn es mir dann doch mal schief läuft. Und da legen wir ein Kommunikationsaugenmerk drauf, dass wir sagen, hey Leute, macht euch keine Sorgen. Gebrauchsspuren, also alles. Also verfleckt von oben bis unten, wenn das halt eben in dem Fall jetzt nicht anders ging, ist okay, Löcher sind okay, wir machen das wieder ganz. Und wenn Sachen verloren gehen, dann sagen wir so, komm, ersetzt es uns. Oder wenn sie halt auf Puppengröße geschrumpft sind, was halt eben auch sehr, sehr selten passiert, ersetzt es uns. Aber das kann man auch mit einer Haftpflicht eigentlich relativ gut lösen. Ja, und ansonsten haben wir ja dann wieder auch selbst, also eben man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man Wolle bislang mit der Handwäsche gewaschen hat oder im Wollprogramm und einige Flecken tatsächlich nicht rausgegangen sind, aber professionelle Reinigungsunternehmen schaffen das halt einfach. Und das ist für uns natürlich eine super, super Absicherung, weil wir dann auch unseren Kunden sagen können, ey, bleibt easy, es geht.
Mit all der Aufklärung und mit den ganzen Prozessen in der Wiederaufbereitung, was würdest du denn sagen, wie viel Zirkulierläufe kriegt ihr denn hin mit den Klamotten, die ihr anbietet? Also wie oft sind die im Umlauf? Kann man da so pauschale Aussagen irgendwie treffen?
Ja, also pauschal. Also wir sehen jetzt einfach die Statistik. Und wir schaffen im Durchschnitt 10 Zyklen. Das muss man ein bisschen in Relation setzen. Also einmal innerhalb unserer 4 Größenpakete. Also wir haben ja quasi von Größe 50 bis Größe 92. Bei den 4 kleinen Größen zirkuliert die Kleidung deutlich länger noch. Und dann gibt es so ein bisschen Bruch, weil da einfach quasi, das ist genau die Zeit, wenn die Kinder dann anfangen zu krabbeln. Und dann muss einfach mehr repariert werden und sie fangen an zu essen. Und da werden wir uns aber auch noch verbessern können in den nächsten Monaten, eben mit unseren Partnern zusammen da auch gute Reparierlösungen und sowas anzubieten. Aber heute ist es einfach so, dass die großen Größen oder wenn dann halt eben dieser Wachstumsschub halt quasi ist, der entscheidende, dass dann halt mehr Verschleiß ist. Über alle Größen weg, über alle Anbieter, die wir haben und Artikel sind es aber 10 im Durchschnitt. Und wenn du das vergleichst, es gibt schwer beschaffbare statistische Daten zu Kinderkleidernutzung. Was wir gefunden haben, ist so ein Kinderkleider werden im Schnitt 1 bis 3 Mal genutzt, normalerweise. Das heißt, das erste Mal wird es neu gekauft und dann wird es maximal 2 Mal weitergegeben. Das heißt, wir mit unserem Modell schaffen da 3 bis 4 Mal mehr.
Das ist schon echt ordentlich. Wo du jetzt gerade zum Stichwort Verschleiß, da hätte ich eine Frage. Gibt es denn irgendeine Zusammenarbeit mit den Herstellern? Weil ihr seid ja also absolute Heavy User dieser Produkte und ihr seht ja total gut, wo das kaputt geht, wo es reißt, was man verändern, besser machen könnte, damit die Produkte eben dann noch ein bisschen besser sind. Und ihr habt ja im Grunde sogar auch Interesse daran, dass es so wäre, weil je länger die halten, desto besser. Gibt es da irgendeinen Feedback-Loop? Oder?
Also es ist tatsächlich so, wir sehen halt dadurch, dass die Kleider in der Vermietung sind und immer wieder zu uns zurückkommen, wo sind ihre Sollbruchstellen? Also was geht als erstes kaputt oder welches Kleidungsstück hält gut durch und welches nicht? Dazu kommt ja auch noch, dass wir ganz substanzielles Kundenfeedback bekommen. Also Kunden sagen uns ja auch, wenn bestimmte Kleidungsstücke für sie nicht funktionieren und wenn sich das dann häuft, dann können wir halt einfach auch sagen, ist nicht brauchbar. Das ist aus verschiedenen, das können ganz unterschiedliche Gründe sein. Das kann zum Beispiel sein, dass das Schleifchen, was zwar ganz süß aussieht, aber gerade von Vätern einfach wahnsinnig ungern benutzt wird, weil es halt so frickelig ist oder die kleinen Knöpfe oder was auch immer. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Feedbacks und wir geben das an unsere Hersteller weiter, wenn wir das Gefühl haben, dass sie dann auch darauf reagieren können. Manche machen das auch. Also es gab schon tatsächlich Anpassungen von Kleidungsstücken, gerade zur Passform. Da haben Hersteller von uns darauf reagiert. Aber man muss auch sagen, wir machen da unterschiedliche Erfahrungen mit unseren Herstellern. Es gibt die, die sagen, hey, Jedes Feedback ist willkommen. Wir versuchen, uns zu verbessern, wo immer wir können. Es gibt auch Hersteller, die uns anbieten, für uns zu reparieren. Also die jetzt sagen, hey, gerade so Druckknöpfe, das ist gar nicht so einfach, weil jeder Hersteller eine andere Druckknopfart verwendet, dann ist das super, da gehen wir gerne drauf ein. Aber man muss auch sagen, manche von unseren Herstellern, für die ist das Stand heute, muss man auch dazu sagen, einfach noch nicht relevant. Also die sagen dann, es interessiert mich nicht, ich verkaufe das Kleidungsstück. Ich produziere ja auch heute schon ein Top-Kleidungsstück, das muss man einfach dazu sagen. Die sind alle im Nachhaltigkeitsbereich, im Materialbereich super unterwegs. Wir bleiben da aber sicher dran und reden auch immer wieder mit den Herstellern, weil wir ja auch sehen, dass sich das regulative Umfeld in den nächsten Jahren massiv ändern wird und die Hersteller sich auch, also auch unsere Hersteller sich da noch viel stärker bewegen müssen. Und dann bieten wir ihnen einfach auch an, dass wir dann halt ihr Partner halt auch da sein können.
Wie ist das eigentlich auf Herstellerseite oder bezogen, die Frage jetzt auf euch, Hersteller, die ihr jetzt noch gar nicht im Portfolio habt? Das screent ihr den Markt, geht ihr auf was weiß ich, Babymessen oder so, um zu schauen, welche Hersteller neu am Markt sind, die ihr aufnehmen könnt oder bewerben die sich bei euch oder wie läuft dieser Prozess eigentlich ab? Und welche Kriterien habt ihr eigentlich dafür? Ich meine, Nachhaltigkeit ist mir schon klar, aber welche Kriterien sind für euch da ausschlaggebend?
Ja, also wir screenen ganz klar den Markt. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe von uns, dieses Scouting nach neuen Artikeln, auch nach neuen Materialien, weil, also zum Beispiel, einfach ein Beispiel, wir verwenden viel, gerade im Sommer, auch Artikel aus reiner Seide. Und alle, die wissen, wie der Seidenherstellungsprozess läuft, das ist halt auch nicht ganz ohne. Und klar gibt es auch nachhaltige Hersteller, aber so richtig hundertprozentig nachhaltig ist das auch schwierig. Und da halt Alternativen zu finden, die Leichtigkeit haben, die aber auch Umwelt, also aus Produktionssicht gut sind, das ist zum Beispiel gerade eine Aufgabe, die wir mit viel Ressourcen vorantreiben. Dann ist für uns total wichtig, dass die Hersteller möglichst in Europa produzieren oder einen guten Teil ihrer Produktion in Europa haben. Also Stichwort Seide, das ist ja klar, dass das nicht in Europa produziert wird. Und was vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, auf den wir achten, ist, dass unsere Hersteller ihr Portfolio, also ihre Programme so machen, dass wir halt auch langfristig bei ihnen mieten können. Also man muss sich das so vorstellen, wir testen dann die Produkte, also kaufen eine kleine Charge ein, geben die in die Vermietung, wissen ja dann erst nach ein paar Vermietzyklen, ist das Produkt wirklich gut. Und das dauert dann halt auch schon wieder ein paar Monate. Und wenn wir jetzt mit einem Hersteller zu tun hätten, der saisonweise so alle H&M und Zara seine Linie da verändert, seine Kollektion, dann hätten wir ein Problem. Das heißt, wir achten auf Hersteller, die selber sagen, sie stellen zeitloses Design her, die ihre Artikel und Produkttypen über mehrere Jahre auch beibehalten, sodass wir auch noch in 2 oder 3 Jahren die gleiche Ware nochmal kaufen können. Das sind so ein paar Sachen, auf die wir achten.
Ist euer Modell denn, also damit beschäftigt ihr euch wahrscheinlich nicht, aber wäre das zu übertragen auf Klamotten für diejenigen von uns, die nicht mehr in die Höhe wachsen, sondern maximal in die Breite? Würde das für Erwachsene funktionieren? In welcher Hinsicht, in welcher vielleicht nicht? Hast du dir da mal Gedanken darüber gemacht?
Ja, klar. Also wir beobachten natürlich auch den Markt und wir sehen, also jetzt gerade im Baby-Artikelbereich gibt es wirklich viele, die verschiedene Sachen ausprobieren. Kinderwagen gibt es und selbst Windeln und Kinderfahrräder, das ist natürlich auch ein super, super Artikel zum Vermieten und so weiter. Und jetzt im Erwachsenenbereich, oder sagen wir mal so, es gibt einfach ein paar Kriterien, die aus meiner Sicht erfüllt sein müssen, damit das funktioniert. Das Produkt, was du vermieten willst, muss langlebig sein. Es gibt zig Versuche, wo Vermietung gescheitert ist, weil die Produkte einfach schlecht hergestellt, also aus schlechter Qualität waren und dann ja, sich das einfach überhaupt nicht rentiert. Dann lässt sich Vermietung halt nicht kommerzialisieren sozusagen. Ne? Das Produkt muss hochpreisig sein. Ich muss eine gewisse Nachfrage im Markt dafür haben und die Kunden müssen quasi, also es muss eigentlich eine Mietnachfrage geben. Also es muss Kunden geben, die das Produkt günstiger haben wollen, als wenn sie es neu kaufen wollen. Wenn wir so, keine Ahnung, Temu-Artikel haben, dann wird das sicher niemand mieten wollen. Vermute ich mal. Und es braucht eine relativ kurze Nutzungsdauer. Und da sind wir dann auch im Erwachsenenbereich, gibt es die Sachen, ne? Also es gibt saisonale Produkte, Skiausrüstung, Outdoor-Ausrüstung, VD ist jetzt in die Vermietung gegangen vermietet alle ihre Artikel, dann eventbasiert, Hochzeiten. Hatte aber auch schon in der Vergangenheit super gut funktioniert. Und ich würde jetzt mal sagen, so Karnevalkostüme werden auch gemietet. Also es muss eventbasiert sein, es muss saisonal sein und es müssen halt eben diese Langlebigkeit und Hochpreisigkeit erfüllt sein.
Bei Karneval setze ich ganz klar auf Suffizienz. das beste Karnevalskostüm, das nachhaltigste ist keins. Ich glaube, da sind dicke Specker ja unterschiedlich.
Und jetzt haben alle Kölner abgeschaltet in dem Moment, Moritz.
Wenn Sie bis hier gehört haben, bin ich glücklich. Die letzte Frage ist üblicherweise, wo geht's denn jetzt hin? Und das hast du aber schon so ein bisschen umrissen, weil ihr habt ja noch einen Weg vor euch quasi, bis das so richtig kreislauffähig ist. Und das ist total, ich finde es total toll, mit jemandem zu reden, der schon so viel macht da in der Hinsicht und trotzdem sagt, ja gut, aber das ist ja jetzt auch nur ein Anfang.
Es ist tatsächlich nur ein Anfang, ja.
Deswegen drehen wir die letzte Frage ein bisschen. Nicht, wie geht's für euch weiter, sondern du als jetzt jemand, der das sowohl von aus einer NGO-externen Perspektive das Thema ganz lange kennt, aber jetzt eben auch als Unternehmerin. Was glaubst du, muss passieren, damit gerade bei so Konsumprodukten, klassischen Kreislaufgedanken eine größere Rolle spielen? Vielleicht auch bei Herstellern, nicht nur durch ein Startup, was quasi von außen kommt und eine Lücke füllt. Also was brauchen wir im Grunde als wichtigen Enabler?
Ich habe so das Gefühl, als Unternehmer, also Unternehmer rufen nicht so gerne nach der Politik, aber ich habe das Gefühl, es braucht ganz klar politische Regeln. Ich habe ja vorhin auch schon mal darauf angesprochen, dass zum Glück die europäische Gesetzgebung Richtung Circular Economy wirklich einiges jetzt in die Wege geleitet hat und das wird sich dann halt in den nächsten Jahren zeigen, weil von selber werden sich die Hersteller oder sagen wir mal, das Gros der Hersteller wird sich nicht von selber bewegen können auch. Also ich sehe es bei unseren Herstellern, das sind halt, also man muss auch dazu sagen, das sind Hersteller, die sind nicht am untersten Rand der Nachhaltigkeit, sondern die sind schon heute oben mit dabei. Aber es sind KMUs, die haben ein super funktionierendes Geschäftsmodell, die haben super funktionierende Produkte und der Druck, dann zu sagen, hey, verändert doch mal was, damit ihr noch besser werdet, als ihr heute schon seid, der ist relativ klein. Und es ist auch quasi, was ich jetzt so höre, die Pandemiejahre waren nicht einfach. Die haben zwar alle auch das gut überstanden, was auch wieder für sie spricht. Also nachhaltige Unternehmen sind da scheinbar auch ganz gut durchgekommen. Aber trotzdem haben die ja auch so ihre normalen Probleme. Das heißt, wenn wir wollen, dass insgesamt wir uns als Gesellschaft mit unserem Wirtschaftssystem ändern, dann muss die Politik da gewisse Vorgaben machen. Und für uns als Startup ist es ein Stück weit einfacher, weil wir halt schon an einem ganz anderen Punkt eingestiegen sind und halt eben von vornherein ein zirkuläres Modell entwickelt haben. Aber ich denke auch, es ist auch notwendig oder wo wir auch sehen, wo es für uns natürlich nicht so einfach ist, ist, dass die Kunden sagen, hey, der Markt ist zugestopft mit Secondhand-Produkten, die ich ganz, ganz günstig bekommen kann und ich bin doch damit nachhaltig unterwegs und das geht doch. Warum soll ich jetzt quasi mieten? Also auch da muss einfach mehr passieren. Und wenn halt zum Beispiel wir dafür sorgen können, dass Schritt für Schritt wirklich billig produzierte Sachen nicht mehr so billig wie sie, also billig produziert, aber auf Kosten der Umwelt, ne? Das ist ja gar nicht billig produziert, das ist ja falsch gesagt, aber eben so sehr günstige Sachen den Markt fluten, wenn das weiterhin so bleibt, dann können wir natürlich nicht einen großen Teil der Konsumenten umschiften. Also auch da muss noch einiges passieren. Aber vielleicht auch nochmal, also was wir vorhaben, es ist, also jedes Unternehmen will wachsen, aber bei uns ist es wirklich so, wir sehen uns ganz klar als Impact-Unternehmen. Das heißt, wenn wir mehr Impact wollen, müssen wir einfach wachsen. Wir müssen größer werden, wir müssen mehr Eltern ansprechen. Unser Hauptwerbeträger sind unsere Eltern, unsere Kunden, die uns schon genutzt haben. Die empfehlen uns zu, ich weiß nicht was, 96% weiter. Und die Zahl muss sich einfach noch vergrößern und dann wird die Hebelwirkung größer. Und was wir machen werden, Nachfrage aus Deutschland ist groß. Es gibt zwar natürlich Babykleider Vermietservices auch schon in Deutschland, aber das Modell, was wir jetzt anbieten, gibt es in der Form nicht. Nachfrage ist groß, das heißt, wir werden dieses Jahr den Schritt machen und auch nach Deutschland gehen. Ja, also dann könnt ihr uns mieten. Vielleicht doch noch ein viertes Kind.
Ja, gute Nachrichten für uns, für den Fall. Man sieht es nicht, aber Timo schüttelt gerade ganz energisch den Kopf. Aber für alle, bei denen das vielleicht ein Thema ist, genau. Brauchen wir dann vielleicht zukünftig keine Schweizer Adresse, um an die Dinge zu kommen, sondern es geht auch mit einer deutschen. Sehr gut. Ja, also was brauchen wir? Disruption im besten Sinne im Grunde. Und ja, wir wünschen euch dabei ganz viel Erfolg, Anne. Ganz vielen Dank für das Erklären eures Geschäftsmodells, aber auch so ein bisschen eine Vorlesung über Kreislaufwirtschaft, das im besten Sinne kombiniert. Ganz vielen Dank.
Ich danke euch für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke.